Der Hass der Türkei gegen Israel und warum? Der Hass der Türkei gegen Israel, warum? Die gesamte Welt weiß, dass die Freundschaft zwischen der Türkei und Israel nicht die beste ist. Das ist wohl bekannt und schon viele Jahrhunderte besteht ein stetiger rivalisierender Kampf zwischen den beiden östlichen Ländern, ob im Krieg oder unter politischen Spannungen. Und die Frage, die ich heute stelle, wir werden sie auch beantworten: Wessen Volk ist die heutige Türkei? Warum der Hass der Türkei gegen Israel? Und was war der Ursprung des Hasses, dass er heute noch andauert? Und was erwartet die Türkei in der nahen Zukunft? Was also ist der Ursprung der Türkei aus biblischer Ansicht? Einige wissenschaftliche Studien haben so viele Ideen, dass das türkische Volk in alttestamentlicher Zeit aus einem Mischvolk von vielen verschiedenen Kulturen bestehe, das seinen Anfang bei 10.000 vor Christus hätte. Es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass diese Information der Wahrheit entspricht, da es die Menschheit, wie wir alle wissen, seinen Anfang erst vor knapp 6.000 Jahren hat. Die heutige Türkei besteht mittlerweile natürlich aus verschiedenen Völkern wegen vielen Zuwanderungen, aber es gibt ein ganz bestimmtes Volk, auf das wir unseren Fokus legen müssen, da es eine wichtige endzeitliche Prophezeiung dafür gibt. Und wessen Volk ist die heutige Türkei? Und Sie können im Internet stöbern, so viel Sie wollen. Sie werden die Wahrheit nicht finden, weil das, was die Bibel sagt, nicht im Einklang steht mit dem, was die Wissenschaft sagt. Alles, was Sie darin finden werden, ist Folgendes, und das ist noch so das Beste, was ich habe finden können. Und meine Frage im Internet war: Was geschah mit den Edomitern? Es gibt eine Tabelle darin, wo es heißt, circa 13. bis 6. Jahrhundert vor Christus war die Blütezeit der Edomiter als Nachbarvolk Israels. Im 6. Jahrhundert vor Christus, Eroberung durch Babylonier unter Nebukadnezar II., viele wurden vertrieben. Ab dem 4. Jahrhundert vor Christus, Infiltration durch arabische Völker, Nabatäer eroberten Teile Edoms. Also diese Infiltration zu den arabischen Völkern hat etwas an sich, hat auch etwas damit zu tun. Dann 2. Jahrhundert vor Christus, der verbliebene Teil wurde im südlichen Juda ansässig, wurde als Idumäer bekannt. Idumäer, auch ein anderes Wort für Edomiter. Dann gab es das 1. Jahrhundert vor Christus Zwangsbekehrung zum Judentum durch die Hasmonäer. Und dann in der Römerzeit letzte Erwähnung unter dem Namen Idumäer, zum Beispiel Herodes der Große, stammte aus Idumäer. Es ist ein Nachkomme gewesen der Edomiter. Und später völlige Assimilation in andere Völker der Region, Juden, Araber und so weiter, also Assimilation, eine völlige Anpassung an eine fremde Kultur oder an eine Gesellschaft, indem man das Alte oder seine Tradition einfach weglässt und die dann wegstirbt. Das heißt, die alttestamentlichen Edomiter als eigenständiges Volk existieren heute nicht mehr. Ist natürlich nicht wahr. Sie sind im Laufe der Geschichte aufgegangen durch Kriege, Umsiedlungen, Vermischung mit anderen Völkern und politische Umwälzungen in der Region. Und das ist natürlich so nicht ganz korrekt. Natürlich gab es Vermischungen und Umsiedlungen der Völker, aber dennoch gibt es heute das edomitische Volk unter der Türkei. Und zugegeben, als eigenständiges Volk, reines edomitisches Volk, gibt es in der Tat so heute nicht mehr. Aber man muss verstehen, dass die Nachkommen Esau, dem Edomiter, weiterhin bestehen, dass eben genau diese Umsiedlungen und Vermischungen durch andere Völker und politische Umwälzungen auch gab. Also das Volk hat nie aufgehört zu leben. Und genauso wie die 10 verlorenen Stämme Israels heute in den USA und Großbritannien und anderen englisch sprechenden Ländern natürlich zu finden sind und man sie finden kann, so sind die Edomiter heute in der Türkei. In unserer Broschüre Die Nationen des Nahen Ostens und Afrikas in der biblischen Prophezeiung gehen wir auch direkt darauf ein, und zwar auf Seite 39, darin lesen wir, die modernen Türken sind die antiken Edomiter. Viele Edomiter sind heute in der modernen Türkei zu finden. Und die biblischen Prophezeiungen hinsichtlich des modernen Edoms beziehen sich hauptsächlich auf das türkische Volk. Nebenbei bemerkt, der berühmte Berg Ararat auf dem Die Arche Noah nach der Sintflutroute liegt in der Türkei. In einem Artikel in der Blaine Truth aus dem Jahre 1966, in dem die Türkei in der Prophezeiung, wurde Folgendes ausgesagt. Die Türkei kann anhand von Nachforschungen in Enzyklopädien oder Geschichtsbüchern, die sich mit dem Thema befassen, als die Nachkommenschaft von Esau identifiziert werden. Einer der Enkel Esaus war Teman. Man kann es lesen in 1. Mose 36, Vers 11. Teman wurde ein großer Anführer unter den Völkern. Als die Edomiter begannen, sich auszudehnen, erhielten Teile des Landes den Namen Teman. Ein großer Teil des Gebietes, einschließlich Turkestan, wurde als das Land der Temaniter bekannt. Vergleichen Sie 1. Mose 36, Vers 34. In der neuen evangelischen Übersetzung von 2012 heißt es darin, aus dem Gebiet des Stammes Teman. Ist daher ein Wunder, wird gefragt, dass die unauslöschliche Prägung von Teman der führenden Herzöge des alten Edom in Form des Osmanischen Reiches in die moderne Geschichte eingegangen ist. Zitat Ende. In akademik.com findet sich auch folgende Aussage. Turkestan ist persisch. Land der Türken. Eine alternative Schreibungen sind Turkistan und Türkistan. In der Quelle ChatGPT war die Frage, was war das Osmanische Reich? Gegründet im späten 13. Jahrhundert nach Christus durch Osman den I. Ursprünglich ein türkisches Fürstentum im westlichen Anatoliens, also die heutige Türkei. Entwickelte sich zu einem muslimischen Weltreich mit Zentrum in Istanbul. Und wir schreiben in unserer Broschüre auch wieder auf Seite 40, die Tatsache, dass der Name des türkischen Osmanischen Reiches von Teman begleitet oder mit ihm verwandt ist, wird auch von anderen Autoren bestätigt. So heißt es beispielsweise in der Enzyklopädie Wortnik über Edom. Edom ist das Otteman der Bibel und das Otteman der Bibel ist die Türkei. Viele behaupten auch, dass der Name Türkei mit Turkestan in Verbindung gebracht wird, wo sich, wie wir uns erinnern, viele der Edomiter, genauer gesagt die Temaniter, niedergelassen hatten. Wir erfahren auch, dass die Kasachen den Kaiser von Byzanz als König von Edom bezeichneten. Beachten Sie, dass der Name Byzanz die alte Bezeichnung für Konstantinopel, was in der Türkei ist, dem heutigen Istanbul ist. Auch interessant, unter heatinghometodinner.org, da geht es darum, die antiken Völker im Nahen Osten, wo sind sie heute? Und ich habe mir nur das Fazit rausgenommen. Darin stellt der Schreiber klar, viele Völker des Nahen Ostens sind nicht gestorben oder nicht ausgestorben. Ihre Nachkommen leben im Nahen Osten, in Europa und sogar in Amerika. Ihre alten nationalen Namen sind durch andere Namen ersetzt worden. Als sie den Ort wechselten, änderten sie auch ihren Namen. Oder es wurde eben über die Regierung festgestellt, dass dieser Name geändert werden muss. Dieselben Rassen von Menschen werden heute in der Endzeit eine Rolle in der Prophezeiung spielen. Sehr interessant. Und genau das ist auch das Problem, dass viele Wissenschaftler einfach nicht kapieren wollen, wo heute die Edomiter hingegangen sind. Problem war auch, dass die Namen geändert wurden. In Deutschland werden zum Beispiel orientalische Namen in ihrem Ursprung gar nicht übernommen. Sie werden verändert. Zum Beispiel ist es bei Yusuf, wurde verändert in Deutschland auf Josef. Deswegen kann man nicht, deswegen ist auch die Edomiter, wurden dann zu dem Idumäer. Gibt Namensänderungen. Viele glauben auch, dass unsere kirchliche Forschungsarbeiten nicht seriös seien, sondern nur Hirngespinste. Aber wie Herrn Link schon gesagt, man soll einem Toren nicht torhaft antworten. Wer die Wahrheit verstehen will und wer sie verstehen darf, der kann auch unschwer erkennen, dass die türkischen Nachfahren die alten Edomiter sind. Und dann ist die zweite Frage, die ich stelle, warum der Hass der Türkei, also den Nachkommen von Edom, von Esau, gegen Israel, gegen Jakob? Und was war der Ursprung dieses Hasses, der heute immer noch andauert? Schauen wir uns zu Beginn der Geschichte folgende Stellen an, in 1. Mose 25, 1. Mose 25 und die Verse 21 bis 27. Und darin heißt es, Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar, und der Herr ließ erbitten, und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn es so ist, warum geschieht mir das? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen, und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Schoß. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also wir haben hier eine Prophezeiung, die auch für später, für heute auch bekannt ist. Als nun die Zeit kam, Vers 24, da sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz behaart, wie ein Fell. Und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder. Der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau und sie nannten ihn Jakob. Jakob ist sowas wie hinterlistig oder Überlister genannt. 60 Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Vers 27. Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Feld umher. Jakob aber war ein ruhiger Mann und blieb bei den Zelten. Also Esau, haben wir gerade gehört, wurde ein Jäger. Und das ist auch später eine große Bestätigung darauf, was noch auf ihn zukommen wird. Und beachten wir dabei Isaaks letzte Rede in 1. Mose 27, Vers 39. Und da geht es darum, Isaak antwortete und sprach zu ihm, siehe, du wirst wohnen fern vom Fett der Erde und vom Tau, das ist sein Segen, den er bekommt, der vom Himmel kommt, von deinem Schwerde wirst du dich nähren. Und das ist die Bestätigung, dass er ein Jäger ist. Und wie geht es weiter? Schauen wir Vers 29. Jetzt muss ich gucken, in welchem Kapitel ich bin. Ich glaube, ich muss wieder zurück. Ersten Mose 25, die Verse 29 bis 34. Und Jakob kochte ein Gericht, und da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob: Lass mich schnell von dem Roten essen, dem Roten da, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Edom bedeutet rötlich. Aber Jakob sprach: Verkaufe mir zuerst deine Erstgeburt. Und Esau antwortete: Siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt? Und Jakob sprach: So schwöre zu mir. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Gericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Was war die Bedeutung dessen, dass Esau sein Erstgeburtsrecht verkaufte? Das ist auch wichtig zu verstehen, warum er ein Jäger oder warum er ein Krieger ist. Dieses Erstgeburtsrecht bedeutete ein großes oder sogar doppeltes Erbe gegenüber dem anderen. Und ein geistlicher Segen der Verheißung Abrahams. Aber auch die Führungsposition in der Familie. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen, oder man kann auch sagen, der Ältere wird dem Jüngeren unterworfen sein. Und das ist eben die Prophezeiung, und Gott kündigte eine Umkehr der Ordnung vor der Geburt schon an. Er sagte Rebekka, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Und das ist auch etwas, das Gott wusste und diese Ordnung eben umgekehrt hat. Die Verheißung Israels wurde somit erfüllt und Israel wurde gesegnet, während Esau untergeordnet blieb bis zum heutigen Tage. Esaus Gleichgültigkeit gegenüber seinem Erstgeburtsrecht wird von Gott sehr negativ betrachtet, weil er etwas Großes für etwas Geringes verkauft hat. Und Gott sagt auch uns heute: Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme, dass wir unseren Erbteil bekommen können. Das ist wichtig, dass wir dem auch inne werden, denn dieser Lohn ist höher als alles andere, was diese Welt zu bieten hat. Esau hat dies missachtet und den Wert dessen, was Gott ihm gegeben hätte, nicht zu schätzen gewusst. Und passen wir also wir auf, was wir aus unserem Privileg machen, dass wir dieses Privileg, das uns Gott gegeben hat, zu schätzen wissen, dass wir es gut behandeln. Das heißt immer, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt, und auch wir müssen darauf achten. Aber dem, was wir jetzt erfahren, ist der Beginn dessen, warum der Hass der Türken auf Israel so groß ist, damals so war, nie aufgehört hat und nie in Vergessenheit geraten ist. Gehen wir zu 1. Mose 27 und lesen wir die Verse 1 bis 13. Und es begab sich, als Isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach zu sehen wurden, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm: Mein Sohn. Er beantwortete ihm: Hier bin ich. Und er sprach: Siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun dein Gerät, dein Köcher und Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret. Mach mir ein Essen, wie ich es gerne habe, und bring's mir herein, dass ich esse, auf dass ich meine Seele segne, auf dass dich meine Seele segne, ehe ich sterbe. Rebekka aber hörte diese Worte, die Isaak zu seinem Sohn Esau sagte, und Esau ging hin aufs Feld, dass er das Wild brät, jagte und heimbrächte. Und da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem jüngeren Sohn: Siehe, ich habe deinen Vater mit Esau, deinem Bruder, reden hören, und dann möchte sie, dass er zwei Zieglein holt und dass sie sie zurecht macht und dass eben Jakob gesegnet wird. Und Jakob aber sprach in Vers 11 zu seiner Mutter: Sieh, mein Bruder, Esau ist behaart, doch ich bin glatt. So könnte vielleicht mein Vater mich betasten und ich würde vor ihm dastehen, als ob ich ein Betrügen wollte, und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen. Also Jakob hat schon verstanden, dass da etwas gerade falsch läuft und hatte Angst davor, dass er verflucht würde. Aber dann sprach seine Mutter: Dein Fluch sei auf mir, mein Sohn, gehorche nur meinen Worten, geh und hole. Also Rebekka war soweit schon inspiriert, eben die Sünde zu tun. Gehen wir weiter zu Vers 18. Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach: Mein Vater, also Jakob. Und er antwortete: Hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Und Jakob sprach zu seinem Vater: Ich bin Esau. Also er hat sich verleiten lassen zu dieser Sünde, so wie es Adam auch von Eva getan hat. Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Richte dich auf, setz dich und iss von meinem Wildbret, auf das dich meine Seele segne. Und dann gehen wir weiter zu Vers 30. Der Isaak hat dann seinen Sohn gesegnet. Wir lesen es in Vers 28. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder, auch hier nochmal, und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet sei, wer dich segnet. Und dann Vers 30, als in Isaak den Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob kaum hinausgegangen war von seinem Vater Isaak, da kam Esau, sein Bruder, von seiner Jagd und machte auch ein Essen und trug es dann hin. Da antwortete Vers 32 ihm Isaak, sein Vater, als Esau hineinkam: Wer bist du? Er sprach zu ihm: Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Und da entsetzte sich Isaak über die Maßen sehr und sprach: Wer? Wo ist denn der Jäger, der mir gebracht hat? Und ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut und wurde über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater: Segne mich auch, mein Vater. Er aber sprach: Dein Bruder ist gekommen mit List und hat seinen Segen weggenommen. Da sprach er: Er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Meine Erstgeburt hat er genommen, und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und er sprach: Hast du nicht noch einen Segen? Aber er hat eben keinen Segen mehr. Er hatte nur noch diesen einen. In Vers 39 lesen wir das: Siehe, du wirst wohnen fern vom Fett der Erde und fern vom Tau, der vom Himmel kommt. Von deinem Schwerte wirst du dich nähren und deinem Bruder sollst du dienen. Aber es wird geschehen, dass du einmal sein Joch von deinem Halse reißen wirst. Auch hierbei ist Folgendes aus unserer Broschüre wichtig zu erwähnen. Denn nachdem Isaak dem Esau sagte, dass es geschehen wird, dass er einmal sein Joch von seinem Halse reißen wird, ist auch Folgendes passiert. Wir können das auf Seite 40 unserer Broschüre über die Nation des Nahen Ostens Afrikas in der Prophezeiung lesen. Während seiner Blütezeit und Jahre der Eroberung herrschte das Ottomanische Reich über Länder und Gebiete wie Algerien, Tunesien, den Jemen, Ägypten, Syrien, Palästina, Arabien, Irak, Griechenland, Bulgarien, Serbien, Kroatien, Armenien, Georgien sowie die Krim. Sehr interessant. Und belagerte sogar Österreichs Hauptstadt Wien 1529. Damals hatten sie, die Nachkommen Edoms, das Joch von Jakob, einschließlich Jakobs von Juda, von ihrem Hals gestreift. Lesen wir weiter in 1. Mose 27, Vers 41. Es geht hier um den Hass von Esau. Und Esau war Jakob gram, wegen des Segens willen, mit dem er ihn, sein Vater, gesegnet hatte, und sprach in seinem Herzen: Es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Also man sieht diesen Hass, den Esau hatte und der weiterhin befolgt wurde bis zum heutigen Tage. So musste Jakob dann auch fliehen. Seine Eltern haben ihm gesagt, er soll aus dem Lande gehen und soll sich eine Frau aus der Verwandtschaft nehmen. Und Jakob war natürlich auch hier wieder seinen Eltern gehorsam, aber auch er musste für seine List gegenüber seinem Bruder bezahlen. Und er musste zweimal 7 Jahre dienen, einmal 7 Jahre für Lea, einmal für Rahel, und diente somit 14 Jahre. Insgesamt waren es sogar 20 Jahre, dass er dort war bei seinem Onkel Laban. Und was geschah bei Esau, als er hörte, dass Jakob dann nach Paddan Aram gehen sollte? Schauen wir uns das an in 1. Mose 28 und die Verse 6 bis 9. Nun sah Esau, dass Isaak Jakob gesegnet und nach Paddan Aram entlassen hatte, also ihn hinschickte, um sich dort eine Frau zu nehmen. Er hatte ihn nämlich gesegnet und ihm geboten: Du sollst dir keine Frau nehmen von den Töchtern Kanaans. Und Jakob hörte auf seinen Vater und seine Mutter und ging nach Paddan Aram. Esau aber sah, dass die Töchter Kanaans, die er zur Frau genommen hatte, seinem Vater Isaak missfielen. Und da ging er hin zu Ismael und nahm zu den Frauen, die er bereits hatte, Mahalat, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nabaiots, zur Frau. Was bedeutete dies? Esau bemerkt, dass Jakob nach dem Willen seiner Eltern handelte und seine Frau und eine Frau aus der Verwandtschaft nahm, so wie es eben Tradition, aber auch von Gottes Wille war, denn Gott wollte niemals, dass sich die Völker vermischen, so wie es eben Esau gemacht hatte, der sich eine Frau der Kanaaniter nahm. Und zweitens, Esau erkannte, dass seine eigenen kanaanäischen Frauen nicht gut angesehen waren und wie sie Isaak und Rebekka das Leben schwer machten. Und wir lesen das in 1. Mose 26. Hier stand immer eine gewisse Rebellion gegen seinen Vater, und Esau war so ein bisschen der Rebell. 1. Mose 26 und die Verse 34 bis 35. Als Esau 40 Jahre alt war, nahm er zur Frau Jehudit, die Tochter Beeris des Hethiters, und Basemat, die Tochter Elons des Hethiters. Die machten Isaak und Rebekka lauter Herze leid. Also immer Probleme. Und er versucht das zu korrigieren, indem er sich eine Frau aus Abrahams Linie nimmt, Mahalat, die Tochter Ismaels. Aber auch das war nicht der richtige Stamm dafür, den er sich nehmen sollte. Und er nahm sich die Tochter Ismaels zu den kanaanäischen Frauen hinzu. Also wieder eine Vermischung. Dies alles ist ein wichtiger, fundamentaler Grund, warum auch der Hass Esaus der heutigen modernen Türkei auf Israel, auf Jakob, bis zum heutigen Tage besteht. Nebenbei erwähnt ist der Hass der arabischen Länder von Ismael auch sehr nah bei dem Erstgeburtsrecht Ismaels beigemessen, weil Abrahams Sohn Isaak das Erstgeburtsrecht von Abraham bekommen hat, dessen Sohn Jakob, also Israel, ist und nicht Ismael. Zwar war Ismael der Erstgeborene Abrahams, jedoch nicht der Erstgeborene von Sarah, denn Gott versprach dem Sohn Sarahs, dass er das gesegnete Volk sei und nicht Ismael. Wie ging es zwischen Edom und Jakob weiter? Das ist meine nächste Frage. Schauen wir uns an, wie sich Esau wirklich verhalten hatte, als er Jakob nach 20 Jahren wieder getroffen hatte. Denn wir lesen in 1. Mose 31, die Verse 33 bis 41, dass Jakob 20 Jahre bei Laban lebte und ihm diente, bis er davonzog. Sie können das gerne für sich lesen, wir lesen das nicht gemeinsam jetzt, aber wir gehen zu 1. Mose 33. 1. Mose 33. Und die Verse 1 bis 4. Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann. Also da war erstmal der Gedanke, dass der Hass von Esau, seines Bruders, immer noch da ist gegen ihn selbst, weil er ihm das Erstgeburtsrecht und den Segen gestohlen hatte. Und er verteilte seine Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde. Und stellte die Mägde mit ihren Kindern vorne an und Lea mit ihren Kindern dahinter und Rahel mit Josef zuletzt. Und er ging vor ihnen her und neigte sich 7-mal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Esau hatte Jakob 10, damals, und hatte Frieden geschlossen. Doch die Nachkommenschaft Esaus, der Edomiter, sah das anscheinend anders, bis auf diesen heutigen Tag. Denn sie haben diesen Hass weiter erfüllt. Die Edomiter führten im Laufe der biblischen Geschichte mehrere Konflikte und Kriege gegen Israel mit ständiger Feindseligkeit. Die Beziehung zwischen Israel, den Nachkommen Jakobs, und Edom, den Nachkommen Esaus, war nämlich über weitere Jahrhunderte von Feindschaft und Misstrauen geprägt, trotz ihrer verwandtschaftlichen Herkunft und des Friedens zwischen Esau und Jakob, die sie geschlossen hatten. Wie ging es weiter? Als Mose Edom um Durchzug durch ihr Land bat, verweigerte Edom es ihnen mit Gewaltandrohung, obwohl Israel versprach, keinen Schaden zu tun. Trotz des Friedens zwischen Jakob und Esau durften die Israeliten nicht durch Edom durchziehen. Schauen wir uns 4. Mose 20. Und die Verse 14 bis 21. Und Mose sandte Botschaft aus Kadesch zu dem König der Edomiter. so lässt dir dein Bruder Israel, also Jakob, sagen, du kennst all die Mühsal, die uns betroffen hat, dass unsere Väter nach Ägypten hinabgezogen sind und wir lange Zeit in Ägypten gewohnt haben und dass die Ägypter uns, unsere Väter, schlecht behandelt haben. Und wir schrien zu dem Herrn, der hat unsere Stimme gehört und einen Engel gesandt und uns aus Ägypten geführt. Und siehe, wir sind in Kadesh, einer Stadt an deiner Grenze. Lass uns durch dein Land ziehen. Wir wollen nicht durch Äcker oder Weinberge gehen, auch nicht Wasser oder den Brunnen trinken. Die Königstraße wollen wir ziehen, weder zur rechten noch zur linken weichen, bis wir durch dein Gebiet hindurchgezogen sind. Edom aber sprach zu ihnen, du sollst nicht hindurchziehen, oder ich werde dir mit dem Schwert entgegenziehen. Die Israeliten sprachen zu ihm, wir wollen auf der gebahnten Straße ziehen, und wenn wir von deinem Wasser trinken, wir und unser Vieh, so wollen wir es bezahlen. Wir wollen nichts als nur zu Fuß hindurchziehen. Er aber sprach, du sollst nicht hindurchziehen. Und die Edomiter zogen aus, ihnen entgegen, mit mächtigem Heer und starker Hand. So weigerten sich die Edomiter, Israel zu gestatten, durch ihr Gebiet zu ziehen, und Israel wich ihnen aus. Also auch hier wurde der Hass von Esau auf Israel wiederbelebt. Trotz des Friedens zwischen den beiden Brüdern. In 1. Samuel 14 wird erwähnt, dass Saul, der König von Israel, gegen die Edomiter kämpfte, aber auch gegen andere Feinde. 1. Samuel 14, und Vers 47. Als Saul die Königsherrschaft über Israel erlangt hatte, kämpfte er gegen alle seine Feinde ringsumher, gegen die Moabiter, die Ammoniter, die Edomiter, gegen die Könige Zobas und gegen die Philister. Also sie haben sich weiterhin nichts geschenkt. Die Kriege gingen weiter, die Feindschaft zog an und auch besiegte König David mit der Hilfe Gottes in einem großen Feldzug Edom und er tötet dabei 18.000 Edomiter im Salztal. Er war ein edomitischer, oder es war ein edomitischer Angriff, sondern Israels Expansion, aber es führte auch zu einem gefährlichen Wendepunkt, nämlich noch mehr tiefen Hass wuchs in Edom gegen Israel auf. Und schauen wir uns 2. Samuel 8 an. 2. Samuel 8 und die Verse 13 bis 14. So machte sich David einen Namen, als er zurückkam, nachdem er Aram im Salztal erschlagen hatte, 18.000 Mann. Und er setzte in Edom Statthalter ein, in ganz Edom setzte er Statthalter ein, und ganz Edom wurde David untertan, denn der Herr half David, wo immer er hinzog. Auch das war die Prophezeiung, dass die Edomiter dem Bruder Jakob, den Israeliten, untertan sein werden. Auf der Seite 38 aus unserer Broschüre Nationen des Nahen Osten und Afrikas in der biblischen Prophezeiung lesen wir weiteres. Während des Niedergangs des jüdischen Königreichs aus 2. Könige 16, Vers 6 führten die Edomiter Krieg gegen das Haus Juda. Sie kämpften bei der Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar an der Seite der Chaldäer und fielen danach, die Edomiter, in den Süden Palästinas bis nach Hebron ein und ergriffen Besitz davon. Und hier möchte ich kurz erwähnen, dass die Entfernung von der Grenze Antakya-Türkei, das ist an der unteren Grenze, der südlichsten Grenze von der Türkei, bis nach Petra, das Westjordanland der Edomiter, etwa 817 Kilometer liegt. Im Gegensatz zu Hebron, was sie eingenommen haben, lag die Türkei nur noch 499 Kilometer entfernt. Die Wanderung ging also weiter in Richtung Türkei. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Edomiter die modernen Türken sein müssen. Und weiter heißt es aus unserer Broschüre: Der Bible Atlas fügt auf Seite 308 hinzu, die endgültige Zerstörung Judas erfolgte, als Edom das Haus Juda dazu verleitete, sich einer Allianz gegen Babylon anzuschließen. Edom beteiligte sich dann aber zusammen mit Babylon an der anschließenden Zerstörung Jerusalems. Und wir werden später noch sehen, dass sich ähnliche Ereignisse in naher Zukunft wiederholen. Und schließlich aber fiel Edom unter der wachsenden Macht der Chaldäer. Und Sie können das lesen in Jeremia 27, die Vers 3 und 6. Also was erwartet die Türkei somit in naher Zukunft? Denn dass dieser ewige Hass, der besteht zwischen Türkei und Israel, kein Zufallsprodukt ist, sondern eine Prophezeiung, erweist sich in einigen Stellen der Bibel. Schauen wir Hesekiel 35 an. Hesekiel 35 und die Verse 5 bis 6. Und darin heißt es: Weil ihr ewige Feindschaft hattest gegen die Israeliten, also er spricht über die Edomiter, und das ist das Gericht über das Gebirge Seir, über Edom. Weil ihr ewige Feindschaft hattet gegen die Israeliten und sie mit dem Schwert preisgegeben habt, als es ihnen übel ging und ihre Schuld sie ans Ende brachte, darum, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, will auch ich dich bluten lassen. Und du sollst dem Blutbad nicht entrinnen. Weil du dich mit Blut verschuldet hast, soll auch dein Blut fließen, sagt Gott der Herr. Auch Obadja 10 bis 15 heißt es: Um des Mordens willen, um der Gewalttat an deinem Bruder Jakob begangen, solltest du zu Schanden werden und für immer ausgerottet sein. Zu der Zeit, als du dabei standest und sahst, wie Fremde sein Heer gefangen wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst du auch wie einer von ihnen. Du hättest nicht herabsehen sollen auf deinen Bruder zur Zeit seines Elends und dich nicht freuen über die Söhne Juda zur Zeit ihres Untergangs und mit deinem Mund nicht so stolz reden zur Zeit der Not. Du hättest nicht zum Tor meines Volks einziehen sollen zur Zeit deines Verderbens, gerade du nicht herabsehen auf sein Unglück zur Zeit seines Verderbens, nicht nach seinem Gut greifen zur Zeit seines Verderbens. Du hättest nicht stehen sollen an den Fluchtwegen und seine Entronnenen zu ermorden, seine übrig gebliebenen nicht ausliefern sollen zur Zeit der Not. Das hat eine Dualität, einmal zur Zeit Nebukadnezars, aber die Zeit, die auch noch kommen wird, die in der nahen Zukunft noch offen steht. Hesekiel 25, Vers 14. Hesekiel 25 und Vers 14. Darin heißt es: Und ich will mich an Edom rächen, durch mein Volk Israel. Und sie sollen mit Edom umgehen nach meinem Zorn und Grimm, dass sie meine Vergeltung erfahren sollen, spricht Gott der Herr. Das ist etwas, das in der nahen Zukunft noch liegt. Die Rache Gottes, wenn sein Zorn ausgehen wird, was er prophezeit hat. Und das alles sind Prophezeiungen, was die Türkei in naher Zukunft erwarten wird, unter anderem auch wegen des Hasses an seinem Bruder Jakob. Die Menschen erkennen nicht oder wollen es nicht verstehen, aber wir laufen geradewegs eines dritten nuklearen Weltkriegs entgegen. Und diesmal betrifft es wirklich die ganze Welt, ohne jegliche Ausnahme. Wir müssen festhalten an dem, was uns gegeben ist und was Gott von uns erwartet, dass wir das tun. Und lassen wir niemals Hass gegen einen Bruder oder eine Schwester gegen uns oder in uns aufkommen. Denn das ist auch prophezeit, dass der Hass kommen würde und die Liebe Gottes in einem aufhören würde. Denn nur dann können wir auch den Schutz Gottes erwarten zur Zeit vor der Trübsal.